Bevor wir jetzt starten, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Lust habt, mehr über unsere Partnerschaften mit dem SAK Podcast und dem SAK Radio zu erfahren, dann schaut vorbei auf www.sak.radio und geht da unter Partner. Dort findet ihr alle Infos und dort könnt ihr auch direkt Kontakt zu uns aufnehmen. Jetzt aber viel Spaß mit der aktuellen Folge. Heute zu Gast Daniel Föst, der neue Hauptgeschäftsführer des ZVSAK.
Ihr hört den SHK Radio Podcast.
Dennis hier vom SHK Podcast und ich sitze heute gar nicht bei uns im Studio, sondern ich sitze in Münster, habe mich hier eingerichtet und mir digital zugeschaltet ist Daniel Föst. Ich freue mich sehr, Daniel, neuer Hauptgeschäftsführer des ZVSHK. Daniel, sei gegrüßt.
Servus zusammen, große Freude.
Sehr schön. Wo erwische ich dich gerade?
Ich sitze gerade in unserem Büro in Berlin. Es ist Sitzungswoche im Deutschen Bundestag. Das bringt ja also mal der Job des Hauptgeschäftsführers des Zentralverbands mit, dass man zum einen die Geschäfte am Laufen hält in St. Augustin bei Bonn, aber zum anderen auch in Berlin meinen ehemaligen Kollegen ein bisschen auf die Füße steigt, damit es in der Politik vorangeht.
Da kommen wir auch gleich nochmal zu ehemaligen Kollegen und der Umgang. Aber erzähl uns doch so ein bisschen was zu deiner DNA. Woher kommst du? Was hast du gemacht? Du brauchst nicht bei der Schule anzufangen. Aber wie gesagt, geboren in Schweinfurt, das habe ich gesehen. Aber vielleicht noch ein bisschen mehr zu deiner Vita.
Ja, also ich stamme aus Unterfranken. Bin auch überzeugter Bayer und Franke. Ich mag unser Bier gerne. Habe aber in meinem Leben dann tatsächlich schon relativ viel gemacht. Ich habe begonnen mit einer Lehre im Einzelhandel, studiert, mich selbstständig gemacht, bin in eine Partei eingetreten, war im Bundestag, habe mein Mandat verloren und jetzt den Job angenommen als Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Sanitär, Heizung und Klima. Das ist jetzt mal in ganz short. Ich bin verheiratet, habe zwei Söhne, die kommen so langsam in die Pubertät. Auch mal großer Test, wie groß meine Großmut ist, die ich von meinen Eltern verlangt habe, wenn meine Kinder sie von mir verlangen. Aber ist ein anderes Thema.
Genau, du bist ja auch ein bisschen, habe ich gesehen, in der Vita rumgekommen. Da hat mich natürlich sofort angesprungen, dass du auch in Hamburg gewesen bist. Wie lange warst du in Hamburg?
Tatsächlich 1,5 Jahre. Habe ich damals eine Lehre gemacht zum Verkäufer im Möbelhandel. Habe aber relativ schnell festgestellt, das ist nichts für mich. Ich fand die Tage, in denen keine Kunden da sind und man nur rumsteht und Däumchen dreht, die fand ich unerträglich. Deswegen musste es von dort aus weitergehen.
Aber spannend, dass du dann mit einer Ausbildung begonnen hast und dann bist du noch Richtung Studium gegangen. Da dann aber logischerweise nicht mehr Hamburg, ne?
Ja, aber vielleicht zur Erläuterung. Also ich komme wirklich hardcore vom Dorf. Niederlauer bei Nosch an der Saale, 900 Einwohner, Blasmusik, Schützenverein, Feuerwehr, alles dabei, finde ich auch großartig. Aber tatsächlich nach meinem Abitur war mir das so klein und da habe ich die erste Möglichkeit genommen, in eine große Stadt zu gehen. Und die kam halt in Hamburg mit einer Lehre. Da war tatsächlich, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber da war die Stadt wichtiger als die Lehre. Und so ist das zusammengekommen. Ja, und danach habe ich studieren angefangen, Betriebswirtschaftslehre, habe aber das Studium nach dem Vordiplom abgebrochen, um mich selbstständig zu machen. Der erste Versuch ging, das kann man mal offen formulieren, furchtbar in die Hose, sehr viel gelernt. Der zweite Versuch, mich selbstständig zu machen, hat geklappt und war auch relativ erfolgreich im Bereich Kommunikation, tatsächlich damals schon für kleine und mittlere Unternehmen. Also wir haben wirklich uns konzentriert auf Schuhläden, Handwerker, Fitnessstudios, Tanzstudios, wirklich kleinere Branchen mit speziellen Konzepten versorgt. Und das hat gut funktioniert und von dort bin ich in den Bundestag gekommen.
Okay. Wie steigt man dann in die Politik ein? Also wenn man so Kommunikation und Marketing macht, also die Brücke würde ich gerne mal erfahren.
Ich war immer politisch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so eine gute politische Debatte. Ne? Man hockt beieinander, man trinkt eine Flasche Wein, man trinkt ein Bier, man redet sich die Köpfe heiß und man diskutiert es. Das habe ich immer geliebt, das habe ich immer gemocht. es hat tatsächlich mit meinem beruflichen Werdegang gar nichts zu tun gehabt, dass ich in die Partei eingetreten bin. Ich war damals einfach sauer auf Gerhard Schröder. So, jetzt bin ich wieder sauer. Zwischendrin war er gut mit seiner Agenda. Aber tatsächlich bin ich wegen Gerhard Schröder dann in eine Partei eingetreten. Und das ist wie in vielen ehrenamtlichen Bereichen, das saugt einen ein bisschen rein. Ja, dann kommt der Erste, willst du nicht das machen, dann übernimmst du da einen Job, dann übernimmst du da einen Job und dann denkst du dir, naja Mensch, da könnte man mal für den Stadtrat kandidieren. So, und dann entwickelt sich das. Das war tatsächlich gar keine berufliche Entscheidung, sondern man rutscht da ein bisschen rein. Und kann ja jeder nachschauen, also ich war bei der FDP und als die FDP das erste Mal zu Recht alle Mandate verloren hat, war ich dann einer von denen, die Partei wieder mit aufgebaut haben, als Generalsekretär in Bayern und von dort bin ich dann im Bundestag. Mhm. Dann habe ich auch, einfach nur um es zu erwähnen, meine unternehmerischen Tätigkeiten eingestellt, weil ich bin ein Freund davon, eine Sache richtig zu machen. Also ich habe dann praktisch die Anteile an meiner kleinen Agentur verkauft an meine Partner und habe mich dann auf die Politik konzentriert.
Okay. Hattest du denn sowas wie man spricht immer davon, dass man eigentlich, wenn man in die Politik einsteigt, irgendwie so einen Mentor braucht. Hat es das bei dir auch gegeben, dass du Leute hattest, die dich da eben stark supportet haben?
Niemanden, den irgendein Hörer kennt, aber ja, es gibt immer Leute, die auf einen aufpassen. Mhm. Aber ich auch das, also ich fand Guido Westerwelle großartig. Wirklich. Mhm. Also der hat mich tatsächlich motiviert und als dann Gerhard Schröder den Bundestag aufgelöst hat, weil er in Nordrhein-Westfalen die Wahl verloren hat, da habe ich mir gedacht, so Alter, das nee, ist so nett. Also da mache ich jetzt was dagegen. Ja, und dann war Westerwelle und Schröder, die beiden haben mich dann mehr oder weniger in die Politik gebracht. Der eine negativ angetrieben und der andere positiv angetrieben.
Okay. Da hat dir wahrscheinlich dann ja Kommunikation, Marketing auch in der Politik geholfen. Also auch, dass man eben das, was man kommunizieren möchte, auch vernünftig on point bekommt?
Ja, es hilft. Tatsächlich hat die Lehre als Verkäufer auch geholfen. Okay. Also wer eine Küche verkaufen kann, kann auch ein politisches Konzept verkaufen. wir merken es ja jetzt in der heutigen Zeit. Es ist alles politisch, es ist alles Kommunikation, es ist alles kurzatmig und schnell. Mhm. Und da gibt es Parteien in Deutschland, die haben da eine bessere Antwort, die funktionieren momentan besser. Und Parteien, die haben es noch nicht so drauf, das haut nicht so wirklich hin. Ich sage nicht, dass das der alleinige Punkt der Parteien ist, aber sie müssen es können. Und das hat mir tatsächlich auch geholfen, sagen wir, meine Rolle zu finden im Deutschen Bundestag. Ich habe da ja dann das Thema Bauen und Wohnen gemacht. Und gerade beim Thema Wohnen, ne, die explodierenden Mieten, ist natürlich ein hartes, heißes Thema, das von jeder Seite bespielt wird.
Ist das auch so die Brücke Richtung ZVSAK? Jetzt stelle ich mir ja die Frage, wie wird man Hauptgeschäftsführer vom ZVSAK? Und in der Vita muss dann ja zwangsläufig ein bisschen was zumindest drinstehen, was vielleicht mit der Branche zu tun hat. Also du hast ja häufig, hat man ja auch Menschen, die dann zumindest im Handwerksbereich mal eine Ausbildung gemacht haben oder so. Das bringst du ja sozusagen nicht mit. Aber ist das sozusagen die Brücke dann gewesen? Erste Frage und zweite Frage, wie bist du eigentlich dann überhaupt zu diesem Job gekommen?
Also ja, es ist korrekt. Ich kann weder einen Brennwertkessel noch eine Wärmepumpe installieren. Aber ich habe, also durch das Thema Bauen und Wohnen, habe ich auch die Gebäudeenergie mitgemacht. Und wir waren ja regierungstragende Partei der Ampel. Und man muss einfach mal sagen, also wir haben ja das Heizungsgesetz epochal verkackt. Also ja, wir haben es ja wirklich, wirklich in den Sand gesetzt, das Heizungsgesetz. Und als der zuständige Politiker meiner Fraktion für das Gebäudeenergiegesetz war ich da mit involviert. Und da gab es tatsächlich sehr, sehr viel Austausch mit dem ZVSAK, der da auch mal...
Du willst Power, Präzision und smarte Technik in einem Werkzeug? Dann check die Rothenberger Romax Nano bei Werkzeugstore 24. Die kompakte Hybrid-Pressmaschine ist klein, smart und ultraleicht. Gerade mal 2,3 Kilo und 37 Zentimeter lang. Und das Beste, sie ist die erste Hybrid-Pressmaschine, die zwei Presskraftstufen in einem Gerät vereint. Mit dem Smart Connectivity-Konzept Bluetooth und App arbeitest du nicht nur effizienter, sondern auch richtig komfortabel. Du kannst sogar Standardbacken verwenden oder du nutzt die bis zu 40% leichteren iJaws, um das volle Potenzial rauszuholen. Und weil die Romax Nano ihre Presskraft automatisch anpasst, schaffst du mit einer Akkuladung noch mehr Verpressung. Bei Werkzeugstore 24 kannst du dir ein individuelles Set im Konfigurator zusammenstellen und dabei ordentlich sparen. Mit dem Gutscheincode PODCAST bekommst du zusätzlich eine Gratisbeigabe obendrauf. Also, jetzt vorbeischauen auf www.werkzeugstore24.de. Link und Code findest du in den Shownotes.
Massiv gedrückt und gedrungen hat und auch sehr viel Austausch mit dem BDH, also mit der Heizungsindustrie. Und daher hat man angefangen, sich kennen und schätzen zu lernen. Und ich war natürlich auch auf unserer Messe auf der ISH und alter Schwede, ne? Also das sind ja viel zu wenig Politiker. Aber wenn man mal über die ISH läuft, was das Handwerk kann, das ist ein richtiger Eye-Opener. So, ne? Und dann so entstehen dann die ersten Beziehungen und ein gewissen gegenseitiger Respekt. So ging das los. Ja, und wie habe ich den Job bekommen? Ich habe mich beworben und habe mich in den Bewerbungsgesprächen anscheinend nicht zu dumm angestellt.
Also es ist dann wirklich ganz klassisch und du hast gesagt, das wäre was für mich und jetzt will ich in dieser Branche auch was bewegen.
So ungefähr. Was mich auch als Abgeordneter schon also wirklich bewegt hat. Jetzt mal kurz ein bisschen global galaktischer. Also wir haben ja das große Thema des Klimawandels. Wir haben das große Thema des demografischen Wandels. Wir werden immer älter. Wir haben das große Thema, dass unsere Gebäude nicht fit für die Zukunft sind. Und egal, was ich mir anschaue, auch ob es Trinkwasser ist, Wärme, altersgerechtes Wohnen, ohne das SHK-Handwerk, ohne die Kolleginnen und Kollegen, die jeden Morgen zur Arbeit gehen, Heizungen, Bäder, Wasser, Dachrinnen machen, ohne die werden wir keine einzige dieser großen Herausforderungen erledigen. Und das, also, sorry, das hat mich einfach, also, das hat mich angesprochen, das fand ich geil, ja, dass da eine Möglichkeit ist, zusammen mit einer Organisation, die diese Hunderttausenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertritt, Zehntausende Unternehmen vertritt, dass mit dieser Organisation auch was bewegt werden kann, das hat mich einfach angesprochen. Und dann gesagt, so, okay, also, wenn ihr Lust habt, ich hätte Lust.
Okay, und jetzt bist du da. Du bist jetzt seit 7 Tagen?
Ist mein 8. Arbeitstag, ja.
Okay.
Nein, mein neunter. Oh, die Zeit fliegt. Okay. Mein 9. Arbeitstag.
Ah, das ist aber auch völlig in Ordnung, weil, wie gesagt, ich glaube, wahrscheinlich bist du jetzt ja dabei, erstmal, man redet immer von dem Thema Onboarding, ne? Aber wahrscheinlich lernst du jetzt erstmal alle Themen kennen. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht so dein Arbeitstag derzeit aus?
Ja, ganz viel Klinken putzen, vorstellen, telefonieren. Hallo, ich bin der Neue. Lass uns mal zusammensetzen. Dann auch tatsächlich ganz triviales Operatives. Ne? Da ist mein Passwort, hier ist die Cloud, hier ist mein Computer. Aber auch tatsächlich, ja, Deutschlandtour ist ein großes Wort, aber ich fahre jetzt natürlich auch zu allen Fachverbänden, ne, zu unseren ganz wichtigen Landesinnungsmeistern, zu den Geschäftsführern auf Landesebene. Diskutiere auch mit den Kolleginnen und Kollegen, ne, was sind unsere Themen, was brauchen die Landesverbände, was erwartet der Zentralverband, welche Rolle soll ich übernehmen? So in der Phase sind wir gerade. Wir werden schon das ein oder andere Projekt jetzt auch schon aufsetzen, also gerade im Bereich Forschungsprojekte, was viele nicht wissen. Der Zentralverband Sanitär, Heizung und Klima ist tatsächlich auch ein sehr großer Forschungspartner für Teile der Bundesregierung. Da haben wir zum Beispiel mit Konstrukt X ein wirklich großes Forschungsprojekt ablaufen zur Digitalisierung bei der Planung, Umsetzung von Pflegebädern. Und das sind alles Themen, die sind im 9. Tag schon sehr präsent.
Gibt es sowas, wo du sagst, so, das hat dich überrascht, als du jetzt in den Job gekommen bist? Also, dass du so das Gefühl hast, Mann, das hätte ich jetzt so gar nicht erwartet.
Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich politisch korrekt bleibe. Also, ich bin wirklich sehr herzlich und offen willkommen gewesen. Das hat mich nicht überrascht, aber sehr gefreut. Also wirklich alle herzlich, alle Kolleginnen und Kollegen haben mich mehr oder weniger willkommen geheißen, fand ich großartig. Aber tatsächlich habe ich mich überrascht, wie ausdifferenziert und fein ziseliert die SAK-Familie ist. Da ist noch ein Gremium, da ist noch eine Branche, hier ist noch ein Verband, da haben wir noch eine Organisation. Also es ist schon sehr, 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 ja, wenn man es positiv sagt, sehr filigran, sehr, sehr verästelt. Mhm. Und das war tatsächlich überraschend, auf in wie vielen Gremien wir sitzen, wie viele Mitgliedschaften wir haben und vor allen Dingen, mit wie viel Aufwand auch wir die Normung betreiben. Das war mir vorher von außen nicht ganz so klar. Gerade die Normung für unsere Branche, wir sind hier Mieter im DIN, gerade die Normung für unsere Branche ist ja wichtig, aber das ist auch wahnsinnig aufwendig. Und das war so ein Punkt, das hatte ich von außen nicht gesehen.
Okay. Jetzt könnte ja, ich spreche ja auch öfter mal mit dem Handwerk und auch mit Leuten, die das jetzt schon seit Jahrzehnten machen. Wie würdest du da so entgegnen, wenn jemand kommt so, ach, der ist ja gar nicht vom Fach, der kann das gar nicht für uns umsetzen. Ja, also diese Skepsis so ein Stück weit, die kann und wird ja unter Umständen dir an der einen oder anderen Stelle vielleicht entgegenkommen. Wie willst du dem entgegnen?
Also das ist legitim, wirklich, das ist wirklich legitim. Aber ich denke schon, dass ich dann auch die Organisation fragen muss, was wollen wir erreichen? Ne? Also klassische Job Description in meinem Job, ne? Muss ich technisch Kunden der SAK-Betriebe bedienen können? Oder wäre es vielleicht wichtiger, ich kenne die politischen Player, ich weiß, wie der Laden läuft, ich komme aus der Kommunikation, alles ist politisch, alles ist Kommunikation. Und da würde ich schon sagen, ja, ich bin kein Techniker, ich bin kein Handwerker, aber ich habe ein kleines Unternehmen geführt, das in der Größe dem ZV gar nicht unähnlich war. Ich habe ein kleines Unternehmen geführt, ich verstehe mich auf die Kommunikation und ich kenne den Politikbetrieb. Und da bringe ich drei Säulen mit, die, glaube ich, für eine erfolgreiche Arbeit beim Zentralverband wichtig sind. Ich werd nie ein Handwerksmeister das Wasser reichen können. Aber ich werde mich tatsächlich mit der Technik beschäftigen, weil ja auch viele fragen, ne, wie geht's mit der Heizung weiter? Das Gebäudeenergiegesetz ist vor uns. Viele Fragen sind technischer Natur. Gehen wir jetzt vom Brennwertkessel über Hybridsysteme nach und nach zur Wärmepumpe? Was ist alles im Spiel? Welche Anforderungen hat ein pflegegerechtes Bad? Also da ist viel Technik dabei. Aber das packe ich mir drauf. Was ich mitbringe, glaube ich, hilft dem ZV.
Hm. Hast du denn schon so dich Themen identifiziert, wo du sagst so, weil das ist ja auch genau der Punkt, du sagst ja auch, du kommst ja nicht komplett kalt rein, sondern du hattest ja schon dich mit dem Thema beschäftigt, wenn du auf der ISH gewesen bist, dann hast du ja auch viel gesehen, viel gesprochen. Hast du so Themen, wo du so spontan sagen würdest, ja, die muss ich eigentlich kommunikativ viel weiter nach vorne ins Schaufenster stellen, weil das helfen wird, die SAK-Welt stärker zu machen und nach vorne zu bringen?
Wir werden alle Themen bearbeiten, das erwarten auch zu Recht unsere Mitglieder. Aber ich denke, zwei Themen sind von wirklich erstmal aktueller großer Relevanz. Das ist natürlich das Thema Heizung. Mhm. Wenn die Bundesregierung die gleichen Fehler macht wie die Ampel, dann können wir abschließen. Also wenn es jetzt wieder laut, Streit, Chaos, Unsicherheit gibt, können wir abschließen. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig für uns. Wir predigen jedem, der irgendwie politisch aktiv ist im Bundestag oder in den Ministerien, macht's leise, schnell und unbürokratisch. Und dann helfen wir, ne? Dann kommen wir mit unseren technischen Vorschlägen. So, das ist das eine. Das zweite Thema, das meiner Meinung nach in der Politik noch unterschätzt wird, ist wirklich das altersgerechte Wohnen. Mhm. Nur ganz kurz langweilig in Zahlen gehen. Aber zum einen gelten 7 Millionen Bäder als renovierungsbedürftig. 2035 haben wir, glaube ich, 8 Millionen pflegebedürftige Menschen, die am liebsten zu Hause wohnen. Und 95% der Bürgerinnen und Bürger sagen, es ist ein wichtiges Thema, zum Beispiel auch das Bad altersgerecht umzubauen. Aber das ist tatsächlich in der Politik noch gar nicht angekommen und das versuchen wir ein bisschen zu pushen. Also wir spielen gerade ein bisschen mit Veranstaltungsformaten, die im Bundestag funktionieren könnten. Zum Beispiel mal einen Abgeordneten in so einen Altersanzug stecken. Ich weiß nicht, ob du es kennst, ne? So ein Anzug, der simuliert, dass man alt ist, gebrechlich ist, weniger sieht, weniger hört. Einfach um ein Gefühl zu erzeugen, das ist ein Thema. Und da gibt es Weichenstellungen, da muss die Politik auch ein bisschen aufspringen, zum Beispiel bei der Förderung für altersgerechtes Umbauen. Also das sind diese zwei großen Themen, die momentan im Mittelpunkt stehen, aber wir bespielen alles. Auch Holz und Pellets sind auch immer wieder mal unter Druck. Nee, jetzt fange ich an, wieder politisch alles runterzubeten. Heizung, Bad, momentan. Aber wir spielen alles.
Ja. So als Verband hat man dann ja, und das ist, gehen wir mal nochmal Richtung Politik vielleicht, ja auch die, ich sag's mal, Lobbyarbeit, politisch Einflussverband auf die Themen. Das ist dir ja sehr nah, logischerweise. Wie kompliziert siehst du das denn vielleicht? Also vor einem halben, dreiviertel Jahr hast du dich vielleicht noch bis aufs Blut mit dem einen oder anderen, ich will nicht sagen gestritten, aber zumindest in der Sache kontrovers diskutiert. Vielleicht auch mit einem, vielleicht ein bisschen anderen Ansatz jetzt als ZVSAK. Wie gehst du damit um? Also jetzt gehst du ja sozusagen nochmal mit einem anderen Blickwinkel da rein.
Nur um es mal sicherheitshalber zu erwähnen, also der ZV und ich waren inhaltlich nie weit auseinander. Mhm. Was oft in der Öffentlichkeit gar nicht so wirklich wahrgenommen wird, also die meisten Abgeordneten so auf der normalen Ebene, die verstehen sich eigentlich relativ gut. Es gibt, wie in jedem Job, gibt es Idioten, mit denen mag man nichts zu tun haben, die gibt es in jedem Job, aber man ist oft gemeinsam wirklich lange Tage in Berlin, man ist viel aufeinander, man hat manchmal auch zusammen Reisen, also auf inhaltlicher Arbeitsebene, oder Entschuldigung, auf Arbeitsebene gibt es durchaus Sympathien. Das macht natürlich so eine inhaltliche Debatte dann auch einfacher, auch wenn man in der Öffentlichkeit dann wieder in seine Rolle fällt, oh, die können ja gar nichts, meine Güte, sind die dumm, aber tatsächlich zwischenmenschlich klappt es und das hat sich nicht geändert. Ne? Also man schätzt sich noch, wenn man sich über den Weg läuft, ach, wie geht's dir denn? Ja, was machst du denn jetzt? Ja, ich, ZV, übrigens, hab ich schon gesagt, ZV, wichtigster Verband überhaupt. Ne? Also, man kennt sich noch und ich, also, es gibt kein Beef. Ich meine, jetzt, ja. Man muss es ja heutzutage dazu sagen, das gilt jetzt nicht für die radikalen Kräfte im Bundestag, aber sagen wir mal für die Mitte, dass das passt.
Hm. Also da siehst du eher den Vorteil, dass du vielleicht auch ein bisschen weißt, wie das Ganze funktioniert und wie da auch die Ansprache ist und da vielleicht auch über die persönliche Schiene dann eben zu kommen. Du bist ja auch nicht alleine. Das ist ja du bist ja auch jemand, der jetzt im ZVSAK ja auch dann berät und wahrscheinlich supportet, oder?
Ja, also zum einen sind wir in der Verbandslandschaft, die ja sehr stark also mit unseren Partnern in die gleiche Richtung marschiert, und zum anderen Wir haben tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ne? Da ist Bums da. Das werden wir auch ordentlich auf die Straße bringen. Aber eine Sache muss ich doch noch erwähnen. Mhm. Ich hatte, bevor ich jetzt Hauptgeschäftsführer wurde, hatte ich auch zwei Lehraufträge. Ich habe zum einen bei der Akademie der Deutschen Immobilienwirtschaft unterrichtet und zum anderen an der Fresenius-Hochschule. Und an der Fresenius-Hochschule hatte ich den Kurs politische Führung. In meiner ersten Stunde habe ich immer den theoretischen Gesetzgebungsprozess, wie er bei Wikipedia steht, neben den tatsächlichen Gesetzgebungsprozess gestellt, wie er im Bundestag, im Parlament und in der Regierung abläuft. Und es sind schon zwei unterschiedliche Prozesse. Und das hilft tatsächlich, wenn man da weiß, wann welche Tür, welches Gespräch geführt wird, um dann reingrätschen zu können.
Ich erlebe dich total positiv. Also du hast so eine ganz, ganz positive Strahlkraft, in Anführungsstrichen. Gibt's auch mal einen Daniel, der so nicht ist, der vielleicht auch grübelt oder vielleicht auch mal richtig sauer ist?
Ja, den gibt's. Ich persönlich halte Zeitdiebstahl mittlerweile für ein Kapitalverbrechen. Ja, aber ernsthaft, ey, wir sind viel unterwegs, wir sind viel im Büro, wir arbeiten viel. Und wenn man dann einfach zeittot sitzt in unnötigen Sitzungen, nee. Also das ist gar nicht meins. Und eins kann ich auch sagen, als wir das Heizungsgesetz versucht haben, irgendwie zu retten, was zu retten ist, ey, da gehst du aus Sitzungen um 23 Uhr raus und bist so sauer. Da habe ich mich tatsächlich in mein Büro eingeschlossen und habe die Musik laut gemacht, damit ich irgendwie wieder runterkomme. Also ja, den gibt's auch. Aber ansonsten habe ich ein positives Naturell, weil ich sehe die Stärke unserer Branche, ich sehe die Aufgaben und ich sehe vor allen Dingen, ne, dass wir wollen. Mein Verband will, meine SHK-Familie will, ich will und das ist viel wert.
Mhm. Jetzt ist es natürlich so, jetzt kommst du in ein Setting rein, gibt logischerweise immer eine Vorgeschichte auch. Ich könnte mir durchaus vorstellen, die Last auf deinen Schultern, die Themen, die man an dich ranheftet, um zu sagen, ja, jetzt macht der es bitte anders, Daniel. Es ist ja ein bisschen so wie auch in anderen Bereichen ein Trainerwechsel im Fußball oder so. Das ist ja nicht singulär nur eine Person, sondern da muss dann ja das ganze Team auch mitmachen. Spürst du das? Spürst du diese Verantwortung jetzt schon oder ist es eher noch so, dass du sagst, das kommt vielleicht später?
Also ich spüre Erwartungshaltungen. Das ist so. Auch innerhalb der Handwerkerfamilie gibt es ja verschiedene Positionen und auch verschiedene Wünsche. Auch innerhalb der SAK-Familie spüre ich schon, dass es gewisse Erwartungen gibt. Aber ich will jetzt keinen Streit anfangen, aber everybody's darling ist everybody's debt. Das bin ich nicht. Ne? Also ich bin auch bereit, Entscheidungen zu treffen, die nicht allen gefallen. Aber das mache ich nicht an meinem 9. Arbeitstag. Das mache ich vielleicht in der 9. Arbeitswoche, aber nicht am 9. Arbeitstag. Weil ja, ich spüre Erwartungen, dass man in die eine oder in die andere Richtung geht, dass man etwas stärker betont, etwas weniger stark betont. Aber das lasse ich auf mich zukommen. Aber das ist auch legitim. Ne? Das ist, also wer jetzt nicht seine Forderungen an den Neuen stellt, ne, wenn der erstmal da ist und eingenordet ist, dann wird es schwieriger. Von so her verstehe ich, dass diese Erwartungen da sind und die sind auch legitim. Aber ich mache mir einfach ein Bild. Ne? Ich schaue mir das an, ich spreche mit allen. Das habe ich immer so gehalten, auch im Bundestag. Also wenn ich zum Beispiel mit den Vermietern gesprochen habe, dann habe ich auch mit den Mietern gesprochen, um mir ein Bild zu machen. Und das werde ich auch weiterhalten. So, und dann muss man diskutieren, was der beste Weg ist. Aber ja, ich spüre, dass es Wünsche, Erwartungen gibt und dass man versucht, in die eine oder andere Rolle gedrückt zu werden. Aber das ist okay. Das ertrage ich und mache mein eigenes Ding.
Du sprachst ja auch gerade eben davon, dass du eigentlich hautnah dann ja in diesen Sitzungen mit dabei gewesen bist, wo es dann irgendwie um die Wärmewende und die Gesetzgebung geht. Mal so aus deiner Sicht, du sagtest ja eben auch schon desaströs und hat nicht funktioniert. Siehst du da was Positives? Also wir sind ja auch in der Phase, wo man sagen muss, es ist ja nicht einfach, in so einen Job jetzt einzusteigen, weil ich sag mal vor 3 Jahren, wo die Wärmepumpe gefühlt verteilt worden ist, das, was da war. Jetzt ist es halt ein bisschen anders, gleichzeitig Rahmenbedingungen verändern. Hast du da ein Gefühl, dass du da, also die Frage ist fast ein bisschen rhetorisch, aber dass du was bewegen kannst? Nochmal so ein bisschen vielleicht dein Spirit, was das eben auch angeht.
Ja, also wir können was bewegen und wir werden was bewegen. Und das fand ich im Zentralverband Sanitär, Heizung und Klima immer großartig. Der hat immer auf 2 Ebenen gearbeitet. Also er hat das Fachwissen transportiert, oft auch in die Ministerien, in die Fachabteilungen, die bei Gesetzen die Vorarbeit machen. Und er hat die politischen Forderungen transportiert in eben die politischen Entscheidungsträgern. Das ist unser politisches System, basiert wirklich auf 2 Säulen. Das eine ist die Fachebene, ne? Fachpolitiker, Fachminister, Fachministerialbeauftragte, Fachbeamte und dann die politische Ebene. So, und beides hat der Zentralverband bedient und das werden wir auch weitermachen. Das war sehr gut und so können wir auch wirklich sehr stark was bewegen. Ich bin da echt optimistisch. Das, was ich vorhin sagte, die großen Themen, die Deutschland hat, ohne die SHK-Familie, kannst du es knicken. So, und das werden wir in unterschiedlicher Betonung immer wieder mal platzieren.
Okay, ja, die Leitplanken. Ich glaube, das ist etwas, was sozusagen so die, das habe ich jetzt aus den letzten Gesprächen mal mitbekommen, das ist die Abforderung. Seid klar, seid deutlich. Ja. Und ich glaube, das ist das, was in der Formulierung wahrscheinlich dann auch gewünscht ist beim ZVSAK.
Ja, und ich nehme auch wahr, dass auch in der Politik es geschätzt wird. Also wenn du in der Politik bist, bewegt man sich in einem Umfeld, wo oft rumgeeiert wird. Ne, dann keiner will dann klar sein, weil er Angst hat, dann ist er angreifbar etc. Und gerade vom Handwerk und insbesondere auch vom SAK-Handwerk kommen einfach klare Aussagen, die faktisch sind, die pragmatisch sind und die man auch nachvollziehen kann. Und deswegen, also ich hab ganz viel Freude bei meinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen im Bundestag gespürt, als ich gesagt habe, ja, ich bin jetzt beim Zentralverband Sanitär, Heizung und Klima. Also wir haben da einen guten Ruf und den werden wir ausspielen. Mhm.
Genau, und wenn man sich anschaut, was man bewegen muss in der Branche, um sie letztendlich hochzuhalten, dann ist ja das Thema jüngere Zielgruppe und Nachwuchsgenerierung ja auch wahrscheinlich ein sehr, sehr großes Thema, mit dem du dich dann auch mit beschäftigen darfst, so würde ich es mal sagen. Also grundsätzlich die Frage, großes Thema, oder?
Ja, ein großes Thema, große Kampagne. Zeit zu starten ist ja auch richtig dick hinterlegt von uns mit vielen Partnern. Und tatsächlich die Ausbildungsentwicklung ist okay. Also ist jetzt nicht die größte Krise, ist jetzt nicht ein Traum, aber ist okay. Ich nehme schon wahr, dass auch in der Gesellschaft das Handwerk generell wieder an Reputation gewinnt, an Boden gewinnt. Ich meine, meine Söhne sind 11 und 9, ne? Die sind jetzt noch, naja, obwohl der 11-Jährige in 4 Jahren kann sich die erste Frage stellen, was er machen will. Ja,
nein, aber, genau, es geht ja dann früh los. Genau.
Aber auch meine Frau und ich, ne, wenn unsere Jungs sagen, so, der eine, ich gehe auf den Bau, ich gehe in den Heizungskeller, passt. Und man darf nicht immer nur aufs Geld unterbrechen, aber man kann auch gutes Geld im Handwerk verdienen. Und in meiner Wahrnehmung ist wirklich die Wertschöpfung in der Gesellschaft gestiegen. Das löst nicht alle Probleme, die wir im Nachwuchs bei den Fachkräften haben, aber das sind Ansatzpunkte, mit denen wir arbeiten können.
Mhm. Ja, es geht ja wahrscheinlich dann auch gerade in eurem Job darum, die Brücken zu bauen. Und dann sind wir wieder beim Thema Kommunikation, das ein Stück weit auch aufzubrechen und dieses Handwerk dann eben deutlich attraktiver zu machen. Bist du da eher so würdest du dich als mutigen Kommunikationstyp beschreiben, dass du halt sagst, Leute, lass uns einfach ein bisschen mutiger sein, weil das braucht es jetzt?
Jetzt komme ich mit einer Politikerphrase. Ich versuche immer ein strategischer Kommunikationstyp zu sein. Wir leben ja momentan wir sind in eine Zeit gekommen, da hat man ja oft die passende Botschaft zur richtigen Zeit für den richtigen Empfänger. Also es ist nicht immer eine Botschaft, die man an alle sendet, sondern der über TikTok kriegt das, der über LinkedIn kriegt das, die Presse bekommt das, mit der Ministerin rede ich so. Du weißt, was ich meine. Und ja. Ich glaube, wir müssen an der richtigen Stelle mutig sein. Wir müssen vor allen Dingen dann, wenn wir merken, wir stecken in einer Sackgasse und es entwickelt sich falsch, müssen wir dann auch mal, sagen wir mal, den Federhandschuh ausziehen und auf den Tisch schauen. Aber das sind Eskalationsfragen, nicht, damit fangen wir nicht an, sondern das Ziel ist tatsächlich, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber das Ziel ist tatsächlich, zur richtigen Zeit, im richtigen Moment, in der richtigen Tonalität die Botschaft für den richtigen Empfänger zu machen. Jetzt wird es zwar sehr technisch, deswegen, wir müssen die Kommunikation strategisch führen. Und da gehört sicherlich Mut auch mal mit dazu. Auch der Mut, dass wir mal was Neues machen in Social Media, wo so der 62-jährige Meister sagt, was ist denn das für ein Scheiß? Den Mut werden wir schon auch mal an den Tag legen.
Apropos Social Media, weil wir haben ja auch viele ZuhörerInnen, die uns ja und den Kanal auch aus Social Media kennen. Ist das auch zum Beispiel etwas, wirst du ja sicherlich auch aus der politischen Welt dann erlebt haben, dass das viel, viel wichtiger geworden ist. Einige Parteien, auch gerade die, wir sprachen ja gerade von diesen kurzen Informationen, die man rauswirft und dann einfach ein bisschen der Rattenfänger von Hameln ist, in Anführungsstrichen. Wie siehst du das jetzt bei deiner Arbeit? Social Media wichtig? Nutzt du es? Wie sieht das aus?
Ja, Social Media ist ganz, ganz wichtig. Und auch, wie formuliert man es richtig, aber auch, weißt du, immer wieder mal die eigene Relevanz auch hervorstellen. Also viel Reichweite bedeutet viel Relevanz, viel Relevanz bedeutet viel Einfluss. Viel Einfluss macht die Zielerreichung einfacher. Ich bin da leider so relativ simpel gestrickt, ne? Wenn wir was können, dann machen wir es und dann holen wir uns auch den Bonus dafür. So. Und ja, da gehört Social Media dazu und da finde ich, können wir insbesondere als Zentralverband auch mutiger werden. Da gibt's ja auch wirklich tolle Formate auch in der SAK-Familie, die auch wirklich beeindruckende Reichweite haben. Und da würde ich schon gerne das ein oder andere neue Format oder den ein oder anderen Hingucker produzieren. Einfach mit dem Ziel, dass man wächst, um dann auch die Botschaften wieder besser platzieren zu können.
Ja, genau. Ich finde, was total schön, dass du es sagst, weil ich glaube, dieses Thema Relevanz ist etwas, was häufig halt eben vergessen wird. Und dass der ZVSAK eine hohe Relevanz hat, ich glaube, das ist ja das Ziel eben dann auch in allen Bereichen. Wenn du jetzt Thema Industrie, Energiewende siehst, vor allen Dingen auch das Thema Globalisierung, eigentlich ist es ja nicht mehr nur noch ein rein nationales Thema, sondern mittlerweile schon muss man klar über die Grenzen rüber gucken. Internationaler Wettbewerb, Globalisierung und so weiter und so fort. Wie schätzt du da die aktuelle Situation ein, wenn du drauf schaust?
Ist natürlich, es hat mehrere Ebenen. Zum einen ist die Regulatorik, also die rechtlichen Rahmengesetzgebungen, mittlerweile auf europäischer Ebene anbelangt. Das heißt, der Zentralverband muss dann auch über den Handwerksverband in Europa präsent sein. Zum Beispiel die europäische Gebäuderichtlinie, die jetzt in deutsches Recht umgesetzt werden muss, die hat auch sehr viele Implikationen. Ne? Wie machen wir den Gebäudebestand CO2-frei, was wieder sehr viel Auswirkungen auf unsere SAK-Betriebe hat und auf die Kundinnen und Kunden unserer SAK-Betriebe. Also da müssen wir mittlerweile europäisch denken in der Rahmengesetzgebung. Und ja, der Wettbewerb ist international. Jetzt werde ich wieder böse Zuschriften bekommen. Aber ja, asiatische Unternehmen sind bei einfachen Wärmepumpen vielleicht günstiger und weiter, weil sie es einfach schon seit Jahrzehnten einbauen als wir. Aber der Zentralverband Sanitär, Heizung und Klima bekennt sich immer zum deutschen Standort. Zum Standort. Ja, wir sind Handwerker in Deutschland. Deutschland braucht eine starke Wertschöpfung und wir haben noch eine starke Heizungsindustrie und wir werden mithelfen, dass wir die auch behalten. Am Ende entscheidet es zwar Kundinnen und Kunden, aber Made in Germany, übrigens auch das Qualitätszeichen, das der Zentralverband Sanitär, Heizung und Klima ausreicht. Diese beiden Dinge, Made in Germany und Qualitätszeichen durch den ZV, das sind zwei gute Argumente zu sagen, Mensch, überleg dir, ob du nicht vielleicht doch ein Produkt kaufst, das aus unserer Region stammt. Der ZV bekennt sich zum Standort Deutschland, ohne Wenn und Aber. Wir sind hier, wir arbeiten hier, wir leben hier, uns gefällt es hier. Sehen aber auch, wie der Wettbewerb sich ausdifferenziert und wie der Druck aus Asien wächst.
Ja. Und das finde ich spannend und das finde ich ja persönlich auch sehr gut und ich glaube auch aus den Gesprächen, wir sollten nicht wegschauen, sondern ich glaube, wir sollten realistisch mit der Situation umgehen und gucken, wie wir uns positionieren und hab so das Gefühl, dass du das mitbringst. Also okay. Auch mal eine Sache klar anzusprechen, auf den Tisch zu werfen und zu sagen, ja, es ist zwar unschön, aber es muss gesagt werden, weil sonst kommen wir hier nicht weiter. Ist das so, würdest du sagen, das ist deine DNA?
Also so versuche ich es zu machen. Das Ziel gehört auch dazu, dass wir die Organisation Zentralverband stärken. Also ich hatte vorhin erzählt, wir sind schon sehr ausdifferenziert. Vielleicht muss man da auch mal Sachen wieder mal zusammenbinden. Aber ja, ich will schon was verändern. Jetzt kommen wir wieder darauf zurück, was wir vorhin hatten. Und ja, da ist es auch in meiner DNA. Mhm. Oder ich sag's ganz pathetisch. Ich sag's immer ganz pathetisch. Ich glaube, wenn der Zentralverband Sanitär, Heizung und Klima gut abliefert, dann geht es den SAK-Betrieben in Deutschland besser und dann geht es Deutschland besser. Und in die Richtung werde ich arbeiten.
Das ist doch schon mal sehr, sehr positiv. Das heißt, die nächsten Wochen, hattest du gerade eben schon angesprochen, bist du dann auch viel unterwegs. Das heißt, deine Familie muss ein bisschen auf dich verzichten und du schaust dann sozusagen bei den Innungen und bei den anderen Verbänden auch vorbei und sprichst mit denen gemeinsam, korrekt?
Auf alle Fälle. Man kann zwar viel über Videokonferenz etc. machen, aber das persönliche Gespräch, mal was sehen, mal was anfassen, sich gegenüber sitzen, sich in die Augen schauen, ich glaube, das hat immer noch eine sehr große Wirkung. Ja, deswegen von West nach Ost, von Nord nach Süd, von der Berliner Großstadt Wiesen, unsere SAK-Familie hier, bis hin zum Herbstempfang Niedersachsen, ich werde mir das alles anschauen. Die Menschen müssen sich auch kennenlernen. Im Endeffekt muss ich es ja auch schaffen, dass ein gewisses Vertrauen auch entsteht, weil irgendwann sind wir an einem Punkt, da müssen wir dann sagen, okay, ja, wir machen das gemeinsam, weil wir glauben, es geht in die richtige Richtung, wir vertrauen euch da. Und das ist jetzt ein bisschen der Grundstein, der jetzt gelegt wird.
Das heißt, dann bist du auch bei der Industrie logischerweise, guckst du da auch ein bisschen was an?
Ja. Ja, die Partnerschaft der Industrie und des Handwerks, die ist sehr stark in Deutschland und ich halte die auch für sehr, sehr wichtig. Ich meine, wir machen an der Stelle, ne, apropos Industrie, Connecting Heat, kleiner Werbepunkt, große Wärmekonferenz im Oktober in Berlin. Also, liebe Freunde, Hörerinnen und Hörer, Connecting Heat im Oktober. Es gibt noch letzte Tickets, meldet euch an.
Packen wir in die Shownotes auf jeden Fall rein, kann man draufklicken. Danke. Und dann, genau, und dann geht's los. Ist doch Ehrensache, ist doch klar. Genau. Ich würde einfach sagen, also ich finde es super spannend. Es kommen ja viele, viele Themen auf uns zu. Gehen wir davon aus, bei den Messen im kommenden Jahr, Nürnberg, Essen, Hamburg, wirst du wahrscheinlich auch vor Ort sein und dir das Ganze anschauen.
Ja, definitiv. Das gehört einfach auch dazu. Ne? Ich muss ein Gefühl dafür entwickeln. Das ist ganz wichtig, weil also gerade auch die Messen sind für uns sehr, sehr wichtig.
Ja, also das nimmst du auch wahr, dieser Austausch direkt, der ist wichtig. Du hattest das eben schon erwähnt, ja.
unbedingt jetzt, ja.
Ja. Und dann kommt ja auch schon die ISH 27 auf uns zu. Das ist dann ja wahrscheinlich auch für dich dann nochmal ein Highlight, nicht nur als Besucher, sondern ja auch als Mitverantwortlicher für Themenblöcke auch mit am Start zu sein. Da schon gespannt, wie das so laufen wird?
Ja, tatsächlich mein zweiter Arbeitstag. Mein zweiter Arbeitstag war schon geprägt durch den Austausch mit der Messe in Frankfurt. Die ISH ist eine Weltleitmesse, die ist für die Branche wichtig, die ist für uns wichtig. Und was auf der ISH gezeigt wird, zeigt, wie es sich in Zukunft entwickeln wird. Der, auch da wieder ein Werbeblock, die Frühbuchermöglichkeiten sind eröffnet. Also wer jetzt schon zuschlägt für die ISH 27, hat auch Preisvorteile. Es ist die weltweit führende Leistungsschau, da muss man hin. Und da werden wir als Zentralverband zusammen mit unseren Fachverbänden und unseren Freunden in anderen Verbänden auch dafür sorgen, dass nicht nur die spannenden Produkte da sind, sondern dass es sich auch lohnt inhaltlich in der Debatte. Wir spielen verschiedene Szenarien durch. Ein bisschen mit den Energieberatern, aber vielleicht auch im Pflegebad mal in den Vordergrund stellen. Dann die Hybridsysteme, die jetzt immer stärker als Baustein für die Dekarbonisierung der Heizung kommen können. Also da gibt es ganz, ganz viele Themen, die wir auf der ISH auch am Rande besprechen werden. Und ich freue mich drauf. Wir sind schon in der Vorbereitung für dieses Programm.
Genau. Bei der letzten ISH war ja auch das ISH-Festival sehr nah am ZVSRK dran. Wollen wir mal gucken, ob das dieses Jahr auch wieder klappt. Da hatten wir eine ganz starke Connectierung mit dem ZVSRK. Wir sollten uns wieder treffen, wenn du Zeit und Lust hast. Und ich würde natürlich total gerne dann von dir nicht nach, in Anführungsstrichen, 9 Tagen, sondern vielleicht nach 90, 180, 360 Tagen mal hören, je nachdem, wie es passt, wie es sich für dich entwickelt hat. Und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, nochmal vielleicht ein bisschen mehr Deep Dive in 2, 3 Themen reinzugehen, weil dann bist du einfach auch anders gesetzt. Mir ist völlig klar, dass nach 9 Tagen du nicht über alles sofort 100% informiert sein kannst. Ich habe noch die letzten 5 persönlichen Fragen jetzt an dich. Und das ist ja ein Format, okay, das wir grundsätzlich immer spielen. Ich freue mich schon drauf. Unsere Redaktion hat ein bisschen was ausgearbeitet. Nichts Schlimmes, aber wäre halt schön, wenn du sagst, warum du dich für die eine oder andere Geschichte entscheidest. Erste Frage. Und das ist logischerweise ein bisschen, als wir gesehen haben, Mensch, 1,5 Jahre Hamburg, dann hat er vielleicht unter Umständen auch einen Zugriff drauf gehabt. Fischbrötchen oder Weißwurst?
Ja, Weißwurst. No offense, aber Weißwurst, also erstens kann ich die Weißwurst vor 12 schon mit dem Hellen genießen, ja?
Ja.
Und zweitens, ich stamme tatsächlich väterlicherseits aus einer Metzgerei, also Weißwurst.
Okay, alles klar. Dann ist die Frage, das war mir nicht klar, weil dann wäre die Frage eigentlich relativ toll. Außer du hättest gesagt, nee, ich kann es jetzt nicht mehr sehen, weil es natürlich irgendwie ja auch familiär geprägt ist.
Also wenn ich die Weißwurst nicht mehr sehen kann, esse ich einen Leberkässemmel.
Okay, ja, alles klar. Gut, dann bleibt es bayerisch. Ich habe noch eine zweite Frage für dich, und zwar bei der Musik. Du sagtest gerade, rein ins Büro, Tür zu, laut die Musik aufgedreht. Jetzt würde mich interessieren, eher Rockkonzert oder klassische Symphonie?
Ja, Metal-Ecke, ganz klar, Headbanger.
Ah, okay, alles klar. Also schon Stromgitarre, auf geht's.
Aber hallo.
Okay, und irgendwann mal jetzt in letzter Zeit ein Konzert besucht von irgendeinem Act, wo du sagst so, boah, das war hammergut. Nicht geschafft.
Ich war tatsächlich schon lang nicht mehr. Nee, wirklich schon lang nicht mehr. Und auch mit Familie und kleinen Kindern etc. Aber also Rock am Ring und Wacken war früher Pflichtprogramm.
Okay, also eine Wacken-DNA, nicht schlecht. Wenn du abends frei hast, lieber spontan in ein neues Restaurant oder doch wieder zum gleichen Lieblingsitaliener, wie auch immer, kann ja auch ein anderes Restaurant sein.
Neues Restaurant. Ich esse und koche sehr gerne und da ist ja Berlin großartig. Also wie sich hier die Kulinarik, die Restaurantbranche entwickelt, ist ja Wahnsinn.
Okay, und dann einfach mal ausprobieren, in Anführungsstrichen. Bist du denn so der Typ, der dann auf Google guckt, okay, wo sind die guten Bewertungen und dann mal vorbei? Oder ist es eher so, dass jemand dir sagt, pass mal auf, da musst du mal hin, das ist ein richtig gutes Restaurant?
Beides. Also die persönliche Empfehlung ist immer besser als Google. Aber in einem Restaurant, das 2 Sterne von 5 bei Google hat, da ist mir, glaube ich, mein Zeit und mein Geld zu schade.
Und der nächste Morgen vielleicht auch schwierig. Das kann ja, auch sein. Genau. Nächste Frage, die vierte. Auf einer einsamen Insel, würdest du eher auf dein Smartphone oder auf die Kaffeemaschine verzichten?
Auf Smartphone.
Auf Smartphone, ganz klar.
Ich liebe Kaffee.
Viel?
Sehr viel. Vielleicht ungesund viel. Aber ich bin tatsächlich ein Filterkaffee-Jünger. Ich habe mir, das Erste, was ich mir in meinem Büro in St. Augustin gestellt habe, ist eine hochwertige Filterkaffeemaschine mit einem guten Mahlwerk, um jedes Mal frisch den Kaffee zu mahlen.
Ah, cool, okay. Ich kenne auch ein, zwei Leute, die total darauf stehen und sagen, das ist der beste Kaffee, in Anführungsstrichen, aber okay, und auf das Smartphone verzichten, ist es dir, also hast du das Gefühl, Smartphone auch alles zu viel? Also ich habe jetzt mit vielen gesprochen, die gesagt haben, boah, es ist wirklich so viele Kanäle, so viele Informationen, ich würde es am liebsten aus dem Fenster werfen.
Jetzt bin ich mal ganz schnippisch. Glaub nicht, dass ich auf der einsamen Insel Empfang hätte.
Gut.
Aber nee, also es ist nicht zu viel, aber es ist, also ohne Smartphone geht's ja nicht mehr. Ne? Also gerade wenn man viel unterwegs ist, dass die Termine drauf sind, E-Mail schreiben, telefonieren. Also ohne Smartphone weiß ich nicht, wie ich meinen Job erfüllen könnte.
Mhm. Absolut, aber es ist manchmal auch ein bisschen Fluch und Segen, so wie ich das mittlerweile mitbekomme, weil man ist einfach zu viel dran. Ja?
Man muss es halt organisieren. Ne? Das ist wie mit allem. Die Menge macht das Gift. Man muss es organisieren.
Verstehe ich. So, jetzt kommt die letzte Frage und sie ist, ich habe gesagt, wollen wir es machen, und aber du kannst auch sagen, wenn du die Frage nicht beantworten willst. Merkel oder Merz, wenn du dich entscheiden müsstest, und dann sind wir beim Kaffee, wen würdest du lieber auf einen Kaffee treffen?
Merz.
Okay, weil aktuell politisch relevant oder weil einfach auch typtechnisch?
Also Merz kann ich momentan erklären, was er für den ZV und fürs SAK Handwerk machen muss. Merkel halt nicht mehr. Okay. Nein, aber inhaltlich, ich weiß ja, in welche Richtung es abzielt, aber inhaltlich stehe ich Merz näher als Angela Merkel.
Okay, nee, es geht jetzt nicht um was Politisches, sondern eher vielleicht der Typ. Und mir war fast klar, dass du sagen würdest, aktuell für den ZVSRK ist, glaube ich, Herr Merz deutlich relevanter. Aber viele sagen ja, so ein Gespräch mit Frau Merkel auch spannend, weil man vielleicht auch nochmal hinter das gucken kann, was so der Weg auch ein Stück weit gewesen ist. Ne?
Ja, und was man hört, scheint Angela Merkel auch tatsächlich eine extrem witzige Gesprächspartnerin zu sein. Und das mag ich ja wirklich, ne? Humor, also der Humor macht Menschen immer sympathisch.
Das habe ich auch gehört, also von daher, aber ich kann natürlich total nachvollziehen, dass du sagst, Merz ist derzeit für deinen Job und fürs Thema das Relevante. Daniel, ich bedanke mich für deine Zeit. Ich weiß, die ist rar gesät derzeit, du hast viele, viele Termine, aber nochmal herzlichen Dank fürs Gespräch. Es war super angenehm, super sympathisch und ich glaube, der ZVSRK hat mit dir da einen guten Fang gemacht.
Oh, vielen Dank.
Alles
sehr gerne. Halte die Ohren steif. Ciao.
Alles klar. Ich danke dir. Bis dann. Ciao.
Dies ist eine Podcast-Produktion von HSN Podwave. Weitere Infos zu aktuellen Produktionen und Podcast-Formaten findest du auf hsn-podwave.de.